Die letzten drei Filme waren doch ein sehr großes Publikum. Ich denke mal, das liegt auch an dem Thema, weil wie in dem Film ja auch besprochen, ist es eigentlich noch ein ganz neues Thema. Also wir sind ja eigentlich auf einem ganz anderen Trend. Es wird immer mehr Licht und viele, viele individuelle Entscheidungen, immer mehr Licht bei sich zu installieren. Und jetzt kommt eben der erste Film, der andersrum geht. Zu dieser Einschätzung, dass das Thema noch gar nicht so richtig angekommen ist, bin ich auch bei unserem Amtsdirektor mal gekommen, weil ich habe das mal angesprochen, schon vor 2 Jahren und jetzt vor ein paar Monaten nochmal. Und ich hatte jedes Mal das Gefühl, dass er mich so anguckte. Worum soll es gehen? Licht? Irgendwie so, also sozusagen noch bescheuerter kann es ja jetzt wohl nicht mehr gehen. Ne? So diesen Eindruck hatte ich dann bekommen. Ja, wir haben einen Experten, Thomas Becker, mit gewinnen können für diese Öko-Filmtour. Thomas, du bist mal Sterngucker gewesen und bist es immer noch. Vor 30 Jahren hast du mal angefangen und das finde ich total interessant, vom Sternegucker zu einer festen Stelle im Naturpark, und zwar im Natur- und Sternpark Westhavelland, verantwortlich für den Sternpark und eben auch gerade für diese Beleuchtung. Maschinenbauingenieur ursprünglich mal, und ja, steigen wir mal ein. Ich würde gerne noch mal ein bisschen wissen, wie ist das mit den Menschen? Also jeder Mensch hat ja einen Tag-Nacht-Rhythmus. Ist das für uns so schlimm, dass wir das alles so erhellen? Oder?
Genau. Ja, also erstmal schönen guten Tag auch an alle zusammen hier. Freue mich, dass ich eingeladen wurde. Ja, gleich zum Thema. Es hat einen Einfluss. Haben wir auch im Film schon gesehen. Dieser sogenannte zirkadiane Rhythmus, also dieser Tag-Nacht-Rhythmus, den wir brauchen als Lebewesen. Also tags aktiv sein, wir sind ja von Evolution aus tagaktiv, und nachts sollen wir einfach zur Ruhe kommen und schlafen und unseren Körper erholen. Und das wird halt gesteuert durch Licht, über dieses Melatonin, was wir, weiß ich, will nicht immer alles wiederholen, aber Melatonin wird halt ausgeschüttet, wenn es dunkler wird, ja, und dann werden wir müde und es wird, ja, werden schläfrig und wollen schlafen und schlafen dann meist im Dunkeln auch sehr gut, bis morgens wieder hell wird und dann das Gehirn wieder sagt, okay, Tag beginnt, Zeit aktiv zu werden. Dann wird die Melatoninproduktion gedrosselt oder auch gestoppt und dann sind wir wieder wach und aktiv für den Tag. Ja, und das heißt, mit dem ganzen künstlichen Licht, was wir nachts abkriegen, sei es abends noch am Laptop arbeiten oder am Smartphone, das reicht dann teilweise schon, berauben wir uns diesem Hormon, was diesen Schlafrhythmus steuert, was noch viele andere wichtige Funktionen hat. Also es ist krebshemmend, es ist, steuert Wachstumsprozesse. Man sagt, der Kinder wachsen nachts am schnellsten. Auch das ist Melatonin gesteuert unter anderem. Also es gibt viele, viele Prozesse, die eigentlich, das ist ein Wunderhormon, was wir eigentlich nicht genug von bekommen könnten. Aber mit diesem ständigen Licht, gerade in den großen Städten, wo man dem gar nicht mehr entkommen kann, berauben wir uns dem eigentlich ein bisschen. Ja, also es hat viele, viele Nachteile, wenn wir nicht so viel Melatonin haben.
Aber trotzdem machen wir das ja gerne offensichtlich, ja. Die Nacht zum Tag. Ja, letztendlich, warum machen wir das eigentlich? Also wenn wir doch eigentlich müde werden, wenn es schön dunkel wird, und dann schlafen wir auch besonders gut. Und trotzdem ist der Drang ja offensichtlich riesengroß, dass wir irgendwie alles hell machen.
Ja, das ist zum einen ja, Fortschritt. Also früher gab es kein Licht, man musste nachts schlafen, weil man gar nichts machen konnte bei Licht, ohne Licht. Und jetzt gibt es Licht, jetzt kann man Wirtschaft natürlich, ist ein Hauptpunkt, man kann rund um die Uhr arbeiten, ja, man kann die Aktivitätszeiten in die Nacht verlegen, natürlich auch die, ja, die privaten Feiern oder die Partys, die man macht, nachts im Biergarten gehen, das machen wir auch, weil man halt draußen arbeiten muss, aber halt vor allem wirtschaftlich ist es ein Effekt, der hat das Licht praktisch in unsere Gesellschaft reingebracht. Ja. Damals waren Fabriken, da mussten halt dann abends Licht machen und dann hat man die ersten Funzeln, waren es damals noch, erfunden, und man konnte die Fabrikhallen beleuchten und konnte halt die ganze Nacht rund um die Uhr arbeiten. Und das ist eigentlich heute so, gerade die großen Metropolen, die Wirtschaftszentren, die Industriezentren, die sind am hellsten beleuchtet.
Also das heißt, eigentlich ist es so, wie du sagst, irgendwie um das Bruttosozialprodukt zu vergrößern, haben wir mal das Licht erfunden oder das Licht in die Nacht gebracht.
Unter anderem, ja. Es hat natürlich auch Sicherheitseffekte. Die Menschen fürchten sich im Dunkeln oder haben Angst vor Dunkelheit. Was eigentlich total, ja, Ja, es ist noch so ein bisschen in unseren Genen drin. Also früher gab es kein Licht. Und sag mal, früher gab es auch noch ja, Gefahren, also Lebewesen, die uns gefährlich werden konnten. Blödes Beispiel der Bär nebenan oder irgendwelche Wölfe oder was auch immer. Ja, man hat damals sich entweder in Höhlen oder in Häuser verkrochen. Man hat, als das Feuer erfunden wurde, war es ein großer Vorteil für die Menschen. Nicht nur zum Kochen, sondern auch, man hatte nachts Licht, man hatte Feuer. Man merkte, die Tiere fürchteten sich vor dem Licht und von dem Feuer und man fühlte sich sicherer. Ja, und diese Urängste noch, die stecken immer noch in uns drin. Ja, das merke ich bei meinen Touren, wenn ich nachts unterwegs bin mit den Leuten und ich frage jetzt im dunklen Wald, wer würde hier jetzt alleine nachts lang gehen? Also ein, zwei melden sich dann immer oder tun dann vielleicht so, als wenn sie es machen würden. Ja, aber die meisten würden sagen, um Gottes Willen, nachts alleine. Ich habe jetzt schon Schiss so ein bisschen. Ne? Mhm. Aber eigentlich ist es Quatsch, weil irgendwo hier, wenn man hier durch den Wald laufen würde, gerade hier in Korin außerhalb der Stadt, das sind wir sicherer als am Kudamm in Berlin.
Das sind
die Wölfe. Ja, das ist auch so eine Sache. Wölfe sind nicht gefährlich für uns Menschen, ne? Das denkt man immer. Und, aber das, was uns am gefährlichsten werden kann, das wird man hier im Wald wahrscheinlich nicht so oft antreffen, nämlich andere Menschen.
Ja.
Gefährlicher. Ich bin ja Berliner, Großstädter und da ist es viel gefährlicher. Also das Autoverkehr, seien es böse Schurken, die einem was Böses wollen. In der Dunkelheit ist doch nichts. Aber man hat trotzdem hier...
Ist denn das faktisch so, dass es dadurch sicherer wird, wenn wir nachts Licht anmachen?
Nein, leider nicht. Das ist eine subjektive Sicherheit. Wir haben ein Sicherheitsgefühl. Das ist leider bei den meisten entscheidend. Man fühlt sich sicherer, aber es ist faktisch gesehen nicht so. Es gibt diverse Studien, auch aus Städten. Wir haben bei uns im Havelland und Sternpark auch einige Ortschaften, die nachts ganz Licht abschalten, die Straßenbeleuchtung. Und dann wird natürlich geguckt, gibt es mehr Einbrüche, gibt es mehr Unfälle. Es ändert sich überhaupt nichts. Also weder in die eine noch in die andere Richtung. Also wirklich, man fühlt sich sicherer, weil eben aus den genannten Gründen, weil wir Licht haben, weil wir sehen können. Wir sind halt auf unser Auge, das ist das wichtigste Sinnesorgan für uns. Ja, und wenn es gut arbeiten kann, auch nachts, dann sind wir fühlbar und sicherer. Aber es hat damit nichts zu tun.
Entschuldigung, gibt es mehr Einbrüche?
Bitte?
Das ist mir neu.
Achso, ehrlich?
Nee, glaube ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Also weiß ich nicht, ja, weil es heller ist, kann sein. Also wir hatten das vorhin schon besprochen, mal die meisten Hauseinbrüche zum Beispiel, das ist Polizeistatistik in Deutschland vor ein paar Jahren gewesen, finden zwischen 8 und 18 Uhr statt. Über 60% am helllichten Tage. Weil da die Leute wissen, die sind auf Arbeit wahrscheinlich und da ist keiner zu Hause. Es gab auch Studien oder Befragungen von Einbrechern, die man gefasst hat und die hat man halt befragt im Gefängnis, dann hat Außenbeleuchtung eine Rolle gespielt. Und dachte, nee, gucken entweder, wo kommen sie schnell rein, also wo sind die Türen, die Fenster am besten gesichert, da geht es natürlich nicht hin, aber Licht spielt keine Rolle. Im Gegenteil, wo Licht ist, brauche ich selber keine Lampe, fall weniger auf, kann mich konzentrieren auf das Schloss, bin schneller drin.
Denke ich auch, ne? Also
ja,
es ist doch Nachbar, was ganz anderes,
als wenn man da rumfummelt. Wenn er mit der Taschenlampe irgendwo rumfummelt im Dunkeln, da denkt der Nachbar doch, was macht denn mit der Taschenlampe? Warum macht er dieser Licht an?
Ja. Ja.
Und so ist er irgendwo da im Hellen, fällt man gar nicht auf. Also es ist leider
sicher. Also hilft das Licht eigentlich gar nicht, dass wir also da...
Wenn dann wirklich im Haus beleuchten, vielleicht auch wechselnd, dass man da das Licht angeht, mal da das Licht, dass jemand denkt, es ist jemand zu Hause. Weil das ist der Haupt, nicht für alle, aber der Hauptgrund, dass man nicht einbricht. Sondern die wollen ein leeres Haus vor sich finden.
Okay, in dem Film war ja eigentlich nicht der Mensch im Vordergrund, sondern die Tiere vor allen Dingen.
Sind ja auch Tiere.
Ja, natürlich
betrifft,
auch das.
Das betrifft alle, das ist das Problem.
Aber was unterscheidet jetzt die nachtaktiven Tiere von uns Menschen, die jetzt tagaktiv sind? Also was ist da grundlegend anders? Haben die jetzt dann am Tag Angst, die nachtaktiven Tiere? Oder also nee, bei uns ist es andersrum?
Die meisten nachtaktiven Tiere sind tags irgendwo versteckt, irgendwo, wo sie nicht gefunden werden. Fledermäuse verkriechen sich irgendwo in irgendwelche Lücken in den Häusern oder in Baumhöhlen. Insekten sitzen manchmal gut getarnt, einfach irgendwo Baumstämmen oder wo auch immer und blicken, lassen sich einfach nicht blicken. Ne? Und der Grund, dass viele nachtaktiv sind, dass es halt einen Ausgleich gibt. Also viele, gerade Insekten, werden halt von tagaktiven Vögeln gejagt. Wenn sie nachts unterwegs sind, wo die ganzen vielen Vögel schlafen, haben sie weniger Feinde zu fürchten. Ja, und so hat sich die Person ein bisschen das gedacht, wir teilen ein bisschen was in die Nacht, ein bisschen was in die Tag, sodass auch die Futterquellen sich verteilen, dass nicht alle gleich zur gleichen Zeit jagen und fressen. Deswegen gibt es viele Tiere, die in Nacht ausgewichen sind. Aber es hat biologische Vorteile. Mhm. Sie sind halt an die Sinne, an die Nacht angepasst. Also Eulen zum Beispiel haben extrem gute Augen. Ja, die sehen, wenn wir gar nichts mehr sehen, sehen die wie in der Vollmondnacht vielleicht noch, schätze ich mal. oder haben sehr gutes Gehör, sehr guten Geruchssinn, ja, während bei uns alle Sinne zwar einigermaßen gut sind, aber keiner so richtig gut auf die Nacht angepasst. Ja.
Das kam ja jetzt eigentlich in dem Film auch, was das Hauptproblem ist. Vielleicht kann man das, können wir das nochmal kurz, das war eigentlich schon beschrieben, aber das ist ja eigentlich die Hauptfrage, was ist das Problem mit diesem Licht und warum können diese Nachtaktiven damit nicht umgehen?
Weil sie es nicht kennen, wie wir auch nicht. Also die Evolution läuft ja schon seit Jahren Millionen, ja, und sie wurden, die alle, also der Mensch auch, aber alle anderen sind Tier- und Pflanzenarten, haben sich halt auf diesen Tag-Nacht-Rhythmus angepasst. Der wechselt natürlich im Sommer, also die Nächte kürzer als im Winter und so weiter, aber das kann man sich anpassen. Aber dass halt die Nacht komplett dauerhaft beleuchtet ist, damit sind die nicht gewohnt. Und wir Menschen sind vielleicht so weit, dass wir uns daran anpassen können, sehr schnell, aber die meisten Tiere schaffen das nicht.
Aber der Mond scheint ja auch in der Nacht.
Genau, aber das ist halt eine kleine Lichtquelle und sie ist halt auch berechenbar. Und auch da gibt es Tiere, die sich speziell in Mondnächten auf den Weg machen. Gerade Insekten zum Beispiel, Nachtfalter, sehr wichtig für die Bestäubung von vielen Pflanzen, was manche gar nicht wissen. Also auch Obstbäume und so weiter werden nicht nur von Honigbienen bestäubt, sondern auch von vielen nachtaktiven Insekten, orientieren sich teilweise am Mond. Aber das ist eine Lichtquelle, die ist ziemlich prägnant und sie bewegt sich halt kaum. Sie dreht mit der Erde mit, aber im Verlauf der Stunden ist sie relativ unbeweglich. Ja, und es kommt halt eine schöne Straßenlaterne, eine weiße am besten noch, die heller ist der Mondschein, und das Insekt denkt, aha, nehme ich das als Orientierung. Ne? Wenn man jetzt zum Beispiel, da ist der Mond und ich will da hin, dann hält man halt einen rechten Winkel ein, für das Insekt so gesagt, ja, und jetzt kommt die Lampe, aha, halte ich da den rechten Winkel ein. Dass, wenn ich da vorbeifliege, ändert sich der Winkel ständig, weil die Lampe ja viel zu nah dran ist. Also schwirrt es immer um die Lampe rum in so Spiralbahnen und irgendwann ist es dran am Licht und kommt da nicht mehr weg. Also vermutet man, dass es eine Orientierungsmöglichkeit ist.
Das sind ja erschütternde Zahlen, finde ich, die da in dem Film präsentiert wurden. Ne? Also ja. Wie viel waren das? 400, 900 pro Lampe, Tiere ja. Pro Lampe?
Und pro Lampe das würde ich jetzt nicht sehen. Jetzt,
also ich meine, es gibt bestimmt auch Bereiche, wo es gar genau. Nicht so viele Tiere noch gibt an irgendeiner Lampe. Aber
wo es mehr ist.
In den Städten ist es nicht der Fall. Nicht mehr wahrscheinlich.
Nicht mehr der Fall, aber trotz alledem kann man sich das ja so vorstellen. Wenn es überall noch viele Insekten geben würde, würde das eben in diesen großen Zahlen stattfinden.
Es gibt ja spezielle Nächte, ganz kurz.
Einfach dazwischen fragen.
Was ich nicht verstanden habe, wieso wird gesagt, dass das ein neues Problem ist? Also ich meine, ich habe überhaupt nichts damit zu tun, weil seit, was weiß ich, kenne seit 20 Jahren das Wort Lichtverschmutzung oder so. Was ist jetzt neu? Ist es die Lichtfarbe? Oder ist es,
ich meine, für die Arten und Tiere ist es neu. 100 Jahre, wo es vielleicht Licht gibt, ist für so eine, für eine Art an sich. Um sich anzupassen, ist es kein Zeitraum. Es ist nur wie beim Klimawandel. Ne? Gab es schon immer, es gab immer relative Schwankungen. Aber jetzt geht es halt extrem schnell. Und das ist für viele Tierarten ein Problem, weil sie es nicht anpassen können.
Und es ist mehr geworden eben. Ne?
Und Licht wird mehr, genau.
Also das ist der Punkt.
Diese ganze Reklame, das ist ja auch so ein Blödsinn.
Nein, wir können es ja hier in Korinth sehen. Wir haben ja sozusagen die Straßenbeleuchtung gehabt, vor 15 Jahren ungefähr. Da ist die nachts um 10 abgeschalten worden, weil das zu teuer war. Und jetzt, dann ist umgestellt worden auf LED, viel heller. Und jetzt geht es die ganze Nacht durch. Das ist natürlich irgendwo auch ein Unsinn.
Wo ist das hier?
Was?
Oh.
In Senfnüdel.
Ach so,
okay. Ja, wir haben auch den Wohnzug wieder
Bettmittel einzeln.
Eine neue Straßenbeleuchtung gekriegt und da haben sie auf die Insekten Rücksicht genommen. Bin ich mir ziemlich sicher.
Kann man ja auch.
Und es gibt Finofur eine Firma, die sich sogar darauf spezialisiert hat, auch für Straßenbeleuchtung und.
Genau, wir machen erstmal kurz Fragen. Gisa war als erstes.
Ich habe in Wolowin die Diskussion auch mitverfolgt und da hieß es plötzlich, wenn wir das Licht geringer machen, also weniger Lux, dann dürfen die Autos nicht mehr auf der Straße stehen nachts, weil dann die Unfallgefahr nicht von da reinfällt. Ja, da sagt der Ortsbeirat sitzen, weil da so eine Reaktion erfolgt hat, dann müssen wir das heller. Und wieder so, also ein Argument, jetzt ist für mich mal die Frage, ob das dann tatsächlich jetzt mit den Gesetzen unterlegt ist, dass so und so viel Lux sein muss, wenn ein Auto auf der Straße parkt.
Nee, Also, vielleicht gleich mal dazu.
Es wird so diskutiert, auch jetzt, um die Autos von der Straße zu kriegen, also wäre ja alles gefährlich und die müssen auf den Grundstücken stehen. Das sind solche Diskussionen, die da mit dem Licht auch wieder begründet werden, ja, weil es ja jetzt dunkler sein muss.
Also es ist Blödsinn. Ja, es gibt in Deutschland keine Beleuchtungspflicht in Ortschaften. Ja, deswegen machen diverse Orte, also mehr als man denkt, ihr Licht halt komplett aus und das ungestraft seit Jahrzehnten, keine Ahnung. Jedes Auto, Straßenverkehrsordnung, hat nachts eine Beleuchtung anzumachen. Das heißt, wenn ein Auto vor mir parkt, sehe ich das. Ja, und Lampen, die abgeschaltet werden, kriegen so eine Banderole. Das ist so ein rotes Band mit oben und unten weiß drumherum noch. Und das zeigt an, die Lampe wird nachts entweder gedimmt oder ausgeschaltet. Das heißt, wenn jemand Angst um so ein Auto hat, darf er sich da nicht hinstellen. Das muss also markiert sein. Ja, aber es gibt keine Beleuchtungspflicht und Verkehrssicherungspflicht, sagen ja manche Kommunen. Da gibt es andere Möglichkeiten. Verkehrssicherungspflicht, Tempo 30 in Ortschaften, was sowieso klug ist, ne, wegen Lärmbelästigung und so weiter. Man kann auch so einen kleinen Bubbles da einbauen oder so eine Warnbaken oder kleine Reflektoren an den Straßenrand, dass man das besser sehen kann. Also es hilft, Beleuchtung ist nicht vorgeschrieben. Verkehrssicherungspflicht nur an Gefahrenstellen. Also Zebrastreifen ist ein gutes Beispiel, da macht man ja oft Licht an, da hat es ja auch ihren Sinn. Mhm. Ja, oder halt, weiß nicht, Haarnadelkurven, ganz enge oder Fahrbahnverengungen. Haarnadelkurven gibt es ja hier nicht so oft. Aber Fahrbahnverengungen, die ist extrem. Ja, da muss man irgendwas machen, aber da kann man auch Reflektoren aufstellen oder ein Warnschild oder irgendwas. Das muss nicht Licht sein. Licht ist immer die teuerste Möglichkeit. Ne? Also man kostet auch Strom, man muss Kabel verlegen, man muss Lampen aufbauen, man muss die warten. Schild hingestellt, fertig.
Ich meine, das ist ja ein ganz häufiges Argument, ja. Dass wenn etwas nicht gewollt wird, wird es mit Sicherheitsfragen.
Das ist ein Totschlagargument, genau wie kostet Arbeitsplätze oder genau. So Quatsch.
Martin. Ich wollte nochmal die Gesamtentwicklung in Bodewien darstellen. Wir hatten im Ökodorf Bodewien sehr gelbes Licht, in Laternen nach oben abgeschirmt war. Mhm. Und das wurde abends um 10 oder um 11 abgeschaltet.
Zuerst um 8.
Zuerst um 8 und dann später um 10. So. Das war die Sache in Bodewien. Und dann haben wir die LED-Energiesparlampen gekriegt. Die haben total viel Energie gespart, waren aber viel blauer. Gingen stark ins Weiß-Blaue rein. Laut der Firma trotzdem noch insektenfreundlich, aber es war viel weißer als vorher. Und dann hat die Gemeindevertretung entschieden, dann brauchen wir es auch nachts nicht mehr ausmachen, weil so viel Energie spart. Und entscheidend war die Aussage einer Bodewinerin, die gesagt hat, sie hat Angst, wenn sie nachts spät auf die unbeleuchtete Straße geht. Da haben andere gesagt, man kann seine Taschenlampe mitnehmen. Aber diese Aussage wurde dann als Begründung oder als Vorwand genommen. Und man fragt sich aber, warum machen die das jetzt? Ich glaube, sie wollen nicht hinter dem Mond leben. Hm. Und das wird für sie als rückständig und vorzeitlich nachts das Licht auszumachen. Aber so ist der Beschluss jetzt erfolgt.
Das wurde mir so im Amt auch gesagt, das ist eine positive Weiterentwicklung der Infrastruktur und der Dorfentwicklung. Genau.
Martin. Also hier ist ja nachts in den Dörfern ist ja so wenig Traffic. Ich meine, also ab und zu läuft da mal einer durch. Deswegen ist doch die Frage, entweder man lässt es ganz aus oder man macht es sozusagen über den Infrarot. Das manchmal zwei, drei Laternen koppelt. Und wenn man weitergegangen ist, gehen die hinter wieder alle aus. Dann würden die Insekten, die würden sozusagen nur einen Moment verweilen. Und wenn der Passant dann durchgelaufen ist, wäre es anschließend wieder alles dunkel.
Die Insekten wandern dann einfach mit, von Laterne zu Laterne. Und dann hast du sie alle in deinem Garten.
Das erinnert sich an die Mittelstände. Ja. Aber das ist eine gute Lösung?
Also, ja. Aufwendig. Kommt drauf an.
Nehmen wir mal an, technisch geht's.
Technisch geht's.
Brauchst du zusätzlich Arbeit. Aber es ist für die Insekten eigentlich gut, wenn
das. Das war jetzt eine schöne Frage und vielleicht lassen wir unseren Referenten antworten.
Also technisch machbar gibt es auch schon. Ob es sinnvoll ist, bin ich ein bisschen zwiegespalten. Also in einer größeren Stadt, wo viel los ist, macht es keinen Sinn, weil ständig aus, wieder an, aus, wieder an. Das nervt auch die Anwohner, weil ständig irgendwie ein anderes Licht ist. wo gar keiner unterwegs ist, sondern mal zweimal pro Nacht, die dann langläuft, lohnt sich es nicht. Weil das sind halt mehr Investitionen, also nicht ganz billig, diese ganzen Anlagen. Ja. Das muss ja halt alles verschaltet sein miteinander und da macht es auch wieder wenig Sinn. Und so ein Ort, naja, wo man sagt, eben mal die Stunde oder alle halbe Stunde kommt mal einer vorbei, kann das Sinn machen. Aber ich weiß nicht, da ist die Lampe mit der Taschenlampe eigentlich besser. Ne?
Also die Frage zielt ja jetzt, ob es für die Insekten gut oder schlecht ist.
Naja, besser als volle Helligkeit die ganze Nacht. Auf jeden Fall. Das ist gerade, also gerade Bewegungsmelder und so, ist was für den privaten Bereich. Wir schimpfen immer auf die Kommunen, dass die Straßenlampen so hell werden, aber was ich gerade auch im Sternpark Westhafenland mitbekomme, dass halt auch immer mehr Privatleute und auch Gewerbebetriebe ihre Grundstücke beleuchten. Ja, da werden manchmal im Garten Bäume angestrahlt, überall führt man diese Solarlampen im Garten, ja, die made in China irgendwo über die halbe Welt transportiert werden und nach einem Jahr kaputt sind. Das ist der letzte Schrott und das wird immer mehr, auch in Berlin. Ja, da sehe ich manchmal Gärten im Sommer, wo ich denke, da haben die ihre Weihnachtsbeleuchtung an oder was. Also schon ein bisschen verrückt. Wie Hänel da im Film sagt, das ist eine einzige Katastrophe eigentlich. Ja. Und selbst solche Lämpchen machen schon eine Menge aus. Ja, da muss man auch mal auf die eigene, an die eigene Nase fassen und mal gucken, wo man sein Grundstück beleuchtet, seinen Baum anstrahlt oder seine Hauswand, was auch nicht sein muss.
Ich habe gerade noch eine Frage dazu. Und zwar, jetzt, wir haben das Beispiel von Fulda gesehen, die offensichtlich richtig daran gearbeitet haben. Hat mich überrascht, dass eine ganze mittelgroße Stadt wirklich das geschafft hat. Du arbeitest ja nun im Westhafenland. Wie viel, kann man das ausdrücken, wie viel mehr Dunkelheit konntet ihr schaffen durch Veränderung der ganzen Lampen?
Das ist schwierig. Es gibt Satellitendaten, die das direkt nach oben abgestrahlte Licht messen. Die sind aber ein bisschen schwach im blauen Bereich, der eigentlich der schlimmste ist. Da haben wir wenig blaues Licht bei uns, das läuft ganz gut. Und Hähnle hat rausgefunden, oder hat es mal berechnet, und im Schnitt seit 10 Jahren sind wir jetzt Sternpark. Und aufs ganze Gebiet betrachtet, haben wir pro Jahr ungefähr 2,4% weniger Abstrahlung nach oben. Ja, das ist also wert, baut man eine Kugelleuchte, dann geht natürlich viel Licht nach oben. Der Boden ist vielleicht dunkel, aber gar nicht so hell. Baut man jetzt eine neue LED, dann ist nach oben natürlich gar nichts mehr zu sehen, aber der Boden wird trotzdem heller. Also muss man da ein bisschen aufpassen. Aber dass das wirklich in den Himmel strahlt, ist auf jeden Fall auf dem absteigenden Ast. Also sind wir aber auch wirklich als Sternpark eine Ausnahme, weil an den meisten Regionen geht es in die andere Richtung.
Bestimmt.
Und was Sie meinten vorhin mit dem, dass es heller wird wegen LED, das ist auch ein klassisches Problem, was wir am Anfang auch hatten. Unkenntnis. Ne? Wir haben da Bauamtsmitarbeiter, die haben von, ich sag mal ganz böse, von Beleuchtung keine Ahnung. Ja, und Elektriker haben auch keine Ahnung, weil das Problem noch nie davor aufgeführt ist. Und die haben jetzt eine Natrium-Dampflampe, eine schöne Orange, und sagen sich mit sagen wir mal, 100 Watt Leistung, jetzt wollen wir eine LED-Lampe bauen und sagen, okay, nehmen wir 50 Watt. Ist die Hälfte gespart, ist ja gut für den Geldbeutel, Klimaschutz und so. Und dann nehmen wir eine schöne weiße Lampe, oder egal, selbst die gleiche Farbe mit 50 Watt. Und das Problem ist, die ist dann dreimal so hell wie vorher, weil LEDs einfach so effizient sind. Und auch in ihrer Technik, in ihrer Lichtausrichtung. Also es ist ja wirklich nur in dem Bereich der Straße so hell. Also rundherum ist es dann besser, aber es wird halt deutlich zu hell. Das wissen viele nicht. Die Erfahrung haben wir jetzt gemacht und können auch, oder ich auch gemacht, und kann die Kommunen da beraten, wenn die sagen, du, wir wollen da jetzt 30 Watt LED hinbauen. Ist das in Ordnung? Also halt, nee, nimm 10 Watt und dimm die nachts auf 5, dann ist gut. Ja, das ist ein Lernprozess, den wir jetzt bei den meisten Kommunen zumindest durch haben und wo es auch gut funktioniert. Aber das ist das Problem. Die sind einfach
so. Gibt es bei Kommunen, die sagen, wir sowas machen wir nicht?
Naja, eine hatte sich am Anfang ein bisschen schwierig angestellt. Wir wollten unbedingt, haben sich auf diese DIN- oder EN-Normen, europäische Normen berufen, und mit Verkehrssicherung und Sicherheit, und haben teilweise auch Mist gemacht, wo man eigentlich auch diesen Sternparkstatus auch gefährden kann mit. Jetzt mittlerweile, muss ich sagen, haben sie anscheinend den Zoom gekriegt oder die Kurve noch bekommen. Jetzt läuft es da auch besser.
Was wurde ja gesagt, es gibt ein Bundesgesetz seit 2021. Kann man sich darauf irgendwie beziehen, wenn man mit Kommunen diskutiert über diese Frage? Oder ist es völlig, sind die da völlig autonom?
Nee, schon. Aber noch ist das Gesetz halt nicht umsetzbar. Es ist wie mit Rauchmeldern damals.
Ausführungsbestimmung oder was?
Genau, diese Rauchmelder, die waren, glaube ich, 2016, waren die festgeschrieben neben uns oder im Haus. Mhm. Und umgesetzt, dass man es aufbauen muss, war, glaube ich, 2021 oder 2022. Also es hat immer so ein paar Jahre. Und das steht im Gesetz, kann man schon nachfinden, und das ist auch gut so. Aber die Rechtsverordnung wird gerade ausgearbeitet. Das heißt, was muss ja drinstehen, da steht jetzt drin, es darf die Insekten oder die Umwelt nicht schaden, nicht schädigen. Aber was heißt denn das? Das kann ja keiner wissen. Also muss es stehen, das ist maximal, weiß ich nicht, 3000 Kelvin Farbtemperatur, die müssen voll abgeschirmt sein. maximal so und so hell, keine Ahnung. Das muss halt noch ausgearbeitet werden. Und da ist der Hähnel, den wir gerade gesehen haben, mit dabei, auch der, das IGB mit dem Herrn Hölker. Ist, und da sind noch viele Wissenschaftler auch beteiligt, auch die Sternparks, wo ja schon Erfahrungen damit gesammelt haben. Gute. Das muss jetzt die Politik nur noch beschließen. Und dann gibt es natürlich Leuchtenindustrie, die natürlich sagen, wir wollen lieber mehr Licht und helleres Licht und mehr Verbrauch. Und ne, die Energiekonzerne wollen möglichst viel Strom verkaufen. Da gibt es also auch Lobbyarbeit, die dagegen spricht. Ne? Und die Frage, wer jetzt, wer gewinnt.
Keine, keine Verbote.
Das kommt noch dazu.
Es gibt ganz aber viele Hände. Steffen hat noch eine alte und dann.
Genau, Judith ist auch. Ich wollte aber hier und da nochmal, also praktisch, es ist ja ein Unterschied, also ich bin ja Physiker sozusagen, jetzt stelle ich mal eine sehr technische Frage, weil es macht ja einen Unterschied, ob sozusagen also gerade die Leuchtstofflampen und auch die LEDs haben ja sehr so ein Spiky-Spektrum, also sozusagen, es ist ja nicht sozusagen die Nach- und Nachlampe,
sondern die ist ein Linien-Spektrum.
Obwohl, die hat eigentlich auch nur zwei Linien. Ja, also, aber die sind an der richtigen Stelle offenbar. Aber theoretisch bei einer LED-Beleuchtung macht es ja einen Unterschied, ob ich eine rote und eine grüne LED habe. Mhm. Grün ist auch mal schlecht, war im Film auch. Oder ob man wirklich eine hat, die sozusagen Tatsache gelbes Licht macht. Gibt es denn dazu sozusagen Untersuchungen und gibt es vielleicht auch, das könnte man ja auch der Leuchtenindustrie als Geschäftsfeld sozusagen offerieren. Gibt es denn dazu Untersuchungen?
Es gibt schon auch Leuchtenhersteller, die auf diesen Zug aufgesprungen sind und solche Lampen auch anbieten. Das sind auch die, die wir größtenteils im Sternpark verbauen oder in manchen Ämtern. Ja, das ist alles machbar. Also eine LED an sich ist eine nackte LED, die ist immer blau. Da sind so manchmal Leuchtdioden am Computer, so eine blaue. Das ist eine normale LED-Farbe.
Na, okay. Eigentlich, rot ist eigentlich die ganz ursprünglich. Dann kamen die, also die rot, gelb und, also rot und grün dann sozusagen und gemischt war gelb. Und die blauen sind eigentlich am schwierigsten herzustellen.
Ja, ich weiß nicht, weiß.
Na, jetzt inzwischen, aber es ist halt.
Mal ist eine LED, normalerweise ist die blau. Ja, und um eine andere Farbe, zumindest an Straßenlaternen zu schaffen oder herzustellen, muss man unter die LEDs eine Beschichtung anbringen. Ja, das ist zum Beispiel bei diesen die so ein orangefarbenes Licht haben, nennt sich PC-AMBA. PC steht für Phosphor-Covered, also Phosphor-bedeckt. Und dieses Phosphor filtert halt den blauen Teil raus, deswegen bleibt ein orangenes Licht übrig. Und das kann man je nachdem, wie man es braucht, anpassen. Problem ist leider, dass halt diese Filterung, wird ja ein Teil vom Lichtspektrum wird ja weggenommen, der ganze Blauanteil im Idealfall. Also wird die Lampe, das Licht dunkler, wo die Leistung gleich bleibt. Und das ist halt ein Problem, dass halt viele Kommunen lieber so ein weißes Licht installieren oder noch 4000 Kelvin ist neutral weiß, schätze mal, die haben 4000 hier. Alles, was drüber ist, ist dann blau, ja, also meistens 4000, weil da einfach die Energieeffizienz ein bisschen besser ist. Ja, ist eine 3000 Lampe, das ist ungefähr so ein Glühlampenlicht, sind es vielleicht 10% praktisch weniger Licht für den Strom, den man reinsteckt. Ja, das ist leider ein Problem, wofür wir sagen, naja, wir wollen möglichst viel Geld sparen und wir wollen möglichst Klimaschutz und wir nehmen die effizientesten Lampen, was ja nicht dumm ist. Aber man muss halt das Ganze betrachten. Ne? Man muss Kompromisse schließen.
Sind die Insekten sozusagen nicht mitgedacht?
Die Effizienz ist ja auf das menschliche Auge abgestimmt. Das hat ja sozusagen diese drei
Gruppen.
Ne? Aber angenehm ist es
nicht. Es würde ja gelb eigentlich, also wer nicht das verstanden hat, was im Film kam, ich weiß ja nicht, ob das sozusagen wissenschaftlich ausreichend unterlegt ist, wäre gelb eigentlich besser als sozusagen eine Mischung aus Rot und Grün.
Und sein, ja gut.
Oder ist es das oder weiß das keiner genau?
Nee, was ein Fall, was auch definitiv ein Fall ist, der auch, man kann ihn nicht, das ist ein menschliches Empfinden. Haben Sie eine Leuchte, eine Straßenleuchte mit dem Licht, ja, und eine daneben stehend mit einem wärmeren Licht, also mal 4000 Kelvin und 3000 Kelvin. Und Sie haben mit einem Messgerät, also Lux misst, also physikalisch wirklich misst, arbeiten unten am Boden die gleiche Helligkeit. Dann erscheint Ihnen als Mensch die weiße Leuchte heller. Weil unser Auge eher auf Blau Tageslicht halt programmiert ist und deswegen Lampen mit hohem Blauanteil heller wahrnehmen. Obwohl sie gleich hell sind, physikalisch betrachtet. Und das ist bei Tieren wieder andersrum. Da gibt es ja welche nachtaktive Tiere, die gehen dann lieber eher auf andere Wellenlängen, weil Blau in der Nacht dann nicht vorkommt.
Reagieren dann eben auf das tägliche Grün.
Richtig.
Oder halt auch blau. Würde ich jetzt mal so ausschließen.
Also blau nicht kennen halt, nicht drauf angepasst.
Vielleicht sind. Und jetzt nochmal Frage von dem Sternenpark im Havelland. Fulda hat mich eben auch beeindruckt. Gibt es da eine größere Stadt oder geht es eigentlich um kleine
Weinen? Nö, größere Stadt. So groß wie Fulda haben wir keine. Die größte Stadt ist Rathenow. Das sind so 24.000 Einwohner. Dann gibt es noch Premnitz direkt daneben. Das ist nochmal so ein Industriegebiet. Also das ist mehr im Süden des Naturparks. Aber der ganze Norden, da sind Neustadt-Dosse, wir haben die 4000 Einwohner oder so, also das sind kleinere. Und die sind halt mehr am Rand, im Außenbereich.
Und da war ja noch mehr Licht in den Städten, also
ja, die müssen auch diese Beleuchtungsrichtlinie. Es war damals halt Bedingung, die Kommunen müssen sich freiwillig dazu verpflichten. Es war kein Muss, aber wenn sie es nicht gemacht hätten, wäre es halt nicht geworden im Sternpark, dass die halt eine Beleuchtungsrichtlinie freiwillig einhalten bei Straßenbeleuchtung. Und die sind halt 4 Punkte. Das ist einmal bei neuen Leuchten, wenn neue installiert werden, die müssen wirklich abgeschirmt sein, also horizontal stehen und nur nach unten strahlen, die sind auf dem Parkplatz, die vielleicht zu sehen sind. Dann eine warme Lichtfarbe, maximal 3000 Kelvin oder besser drunter. Wenn möglich, in kleinen Ortschaften zu dimmen oder abzuschalten, das Licht nachts, also in den späten Nachtstunden. Und es sollte halt nicht heller werden, als die DIN maximal erlaubt oder vorgibt, am besten sogar drunter.
Kann man die Richtlinie haben?
Hier ist noch eine Frage. Ein bisschen die Reihenfolge.
Meine Frage schließt doch gut an, weil mich würde interessieren, wie ist das entstanden? Also wie hat sich so eine Region dazu entschieden, Sternpark werden zu wollen? Ist das eine politische Entscheidung gewesen?
Und der ausschlaggebende Grund war Dr. Hähnel, den Sie gesehen haben. Ah, ja. Er ist ja von dieser Dark Sky International, also das heißt der Dark Sky International, früher war es die Dark Sky Association. Das ist ein Verbund von Wissenschaftlern, Astronomen, Astrophysikern, die schon aus den USA stammend in den 90er Jahren gemerkt haben, dass es super hell wird in Amerika. Und die wollten halt versuchen, noch einigermaßen dunkle Regionen oder und auch natürliche Nachtlandschaften, einigermaßen natürlich, ganz geht es gar nicht mehr in Europa, unter Schutz zu stellen. Also es sind praktisch Nachtschutzgebiete. Ja, und dann hat da irgendwie mal einen Tipp gekriegt, du guck mal da, Westhafenland, das war Berlin recht nah, aber da ist ziemlich dunkel. Konnte er es nicht glauben, hat er mit seinem Messgerät da Messungen gemacht. War echt überrascht, wie dunkel es da ist. Und dann ist er auf die Kommunen, also erstmal auf den Naturparkverwaltung zugegangen. Ich war damals mal gar nicht dabei, er ist seit 8 Jahren jetzt knapp dabei. Und hat halt gesagt, hier wollte er nicht, müsste das und das machen. Und dann hat er, ja, okay, gute Idee. Dann ging es in die Kommunen, auch mit seiner Unterstützung. Und dann mussten alle ins Boot geholt werden. Das ist ein langer Prozess war. Und dann 2014, also 2009 war er das erste Mal unterwegs, hat Messungen gemacht. Und 2014 wurden wir dann Sternpark. Also ist nicht, was man von heute auf jetzt erreichen kann.
Ist das der gesamte Naturpark, genau, der das dann ist?
Das war auch ein Problem.
Ist,
ja. Erst wollten sie nur die nördliche Hälfte. Wir haben ja, der Naturpark ist ja der größte in Brandenburg mit 1315 Quadratkilometern. Und im Süden hat man halt diese großen Ortschaften, wo ich gerade schon sagte. Da ist ja auch deutlich heller. Da haben wir gesagt, machen nur den Nordbereich, wo es wirklich dunkel ist, die Naturgebiete. Hat die IDA damals gesagt, nee, wenn, wir brauchen ein Schutzgebiet, das das ganze Gebiet umfasst, wir müssen den ganzen Naturpark mit reinnehmen. Also der erste Antrag wurde abgelehnt. Dann haben wir noch Rathenow und so weiter auch noch mit rein versucht zu kriegen und dann beim zweiten Anlauf hat es geklappt.
Darf ich eine kurze Nachfrage stellen? Mhm. Hat das denn touristische Auswirkungen? Weil das ist ja deine Anfangsfrage gewesen, dass die Menschen irgendwie ja in Ruhe bleiben wollen, aber gleichzeitig nach dem Licht gieren. Also, weil ich kann mir vorstellen, dass da Leute auch bewusst dann Urlaub machen.
Also wir haben keinen Massentourismus, den werden wir auch nicht kriegen, wollen wir auch nicht kriegen. Mhm. Aber für die, die sich auf Astrotouristen, ich bin ja auch einer, ich biete die Aufführung an, also ist schon Nachfrage da. Mhm. Ja, und das ist mal so eine Gratwanderung. Es gibt ja den Nationalpark Eifel oder auch die Rhön, Biosphärenreservat, die sind auch Sternparks, fast zeitgleich mit uns, ein bisschen später. Die setzen sehr stark auf Tourismus. Ja, und da weiß ich nicht, wir stehen da ein bisschen im Schatten, weil wir einfach nicht die Manpower haben, eine halbe Stelle für 1300 Quadratkilometer. Die haben als Nationalpark wahrscheinlich 20 Stellen. Wir können halt einfach nicht so viel anbieten. Ne? Und wir haben auch die Infrastruktur nicht. Aber vielleicht ist es gar nicht schlecht, wo mehr Leute kommen, mehr Lichter, mehr Action und dann geht der Himmel flöten. Mhm. Wenn wir es vielleicht ein bisschen softer auf der Bremse stehend machen und deswegen vielleicht es noch besser erhalten können.
Aber also, gab es da Geld für die Umrüstung von Lampen oder so?
Am Anfang hieß es in der Landesregierung, schöne Idee, macht, aber es darf uns nichts kosten.
Ja, gibt's.
Und ich habe diese halbe Stelle, das sind 20 Stunden, jetzt sind 25, habe ich erst seit letztem Jahr, Anfang letzten Jahres. Davor war es immer mal 7 Monate, dann ein Jahr, dann 2 Jahre, dann wieder ein Jahr. Für Kollegen irgendwo Stunden zusammengekratzt, weil die selbst die halbe Stelle nicht bezahlen wollten. Also Gelder gab es da keine. Ja. Jetzt zu langsam, jetzt vielleicht.
Gut, dann gab es noch eine Meldung und dann Martin.
Okay, eigentlich 2 Fragen. Also die eine ist, gibt es außer dem Sternpark, gibt es irgendwie noch was anderes, was man als Dorf machen kann? Oder gibt es noch irgendwie eine Auszeichnung oder irgendeinen anderen Ansporn, dass man...
Als Sterndestination?
Ja, dass es besonders dunkel ist oder...
Also wie gesagt, größere Gebiete, da sollte es schon ein Schutzgebiet sein. Also wenn es irgendeine Wiese hinter einem Dorf, kann man nicht zum Sternpark machen, da muss schon ein bisschen mehr sein. Es gibt halt solche Dark Sky Communities. Also ja. Im Deutschen heißen die alle Sternpark oder Sterninseln, wie jetzt Speaker Oaks zum Beispiel. Aber eigentlich sind es Dark Sky Reserves. Das sind, klingt im Deutschen halt doof, Dunkelheitsreservate oder irgendwas. Das sind wirklich große Gebiete, die in mehrere Zonen eingeteilt sind. Dann gibt es Sternparks, Dark Sky Parks. Das ist jetzt zum Beispiel, ja, da ist die Mindest- oder Maximale oder kleiner als 700 Quadratkilometer. Kein Dark Sky Park, weil die einfach nicht größer haben für einen Reserve. Also das Reserve ist die oberste Kategorie. Dann gibt es aber auch Dark Sky Communities. Das ist zum Beispiel Fulda. Das ist eigentlich eine Stadt oder
wir sind ja hier im Biosphärenreservat.
Ja, ist richtig. Das ganze Biosphärenreservat. Ne? Und zum Beispiel hier.
Also als Kurin-Projekt, so ein kleines Dorf, macht das irgendwie einen Sinn?
Müsste man mit dem Herrn Hähnel, der ist ja dafür mitverantwortlich, der macht das ja. Ich meine, die kleinen Inseln, Speaker Oak, das sind ja auch, ist ja auch nicht ein ganzer Nationalpark, Wattenmeer. Da ist ja auch kein Ort mehr. Aber. Ob die das machen, weiß ich nicht.
Voraussetzungen sind ja eigentlich gut in so einem kleinen.
Also wo ist jetzt?
Nur die Straßen,
eine Straße, nur ein paar Lampen. Ja,
wo jetzt gerade ein Projekt läuft, ist die Küritz-Ruppiner Heide. Ich weiß nicht, ob Sie die kennen. Das ist Stechlin-Ruppiner Land, Naturpark. Da ist das ehemalige Bombodrom. Das sind 120 Quadratkilometer. Das wollen sie auch zum Sternpark machen, obwohl es gar nicht der ganze Park ist. Aber es ist halt, also wirklich gar nichts, da ist nur dunkel. Und deswegen gab es das von der IDA-Auflagen, dass die Randbereiche, die randumliegenden Dörfer, dass die was machen müssen. Aber da sind sie ein bisschen von ihrem Kurs abgekommen, hat mich auch gewundert. Mal gucken, was draus wird. Ja. Aber so also ein einzelnes Dorf irgendwo, dann vielleicht auch den Aufwand nicht lohnen. Dann lieber einfach dunkel machen und fertig.
Ja. Genau, dann haben wir nochmal ein spezielles Problem. Also wir haben zum Beispiel nicht überall Vorhänge. Also und wenn ich so unsere eigene Wohnung sehe, dann finde ich, das ist schon fast ein Leuchtturm.
Das ist natürlich so von draußen, ja. Ja, geht auch. Also von Wohnhäusern geht auch Licht aus.
Ich meine, macht das jetzt Sinn, alles zu verdunkeln?
Die Lampen hängen ja meist unter der Decke und scheinen halt vor das Haus raus, aber die scheinen jetzt nicht so krass in den Himmel. Also das ist eher das kleinere Problem, eher die Außenbeleuchtung von vielen Privatleuten.
Die machen ja auch nachts aus, also wenn wir ins Bett gehen zumindest.
Früher schlafen gehen ist
bestimmt.
Erst Gisa und dann Martin.
Ich bringe jetzt mal eine andere Frage. Dieser Melatoninbedarf, den der Mensch ja in der normalen Dunkelphase lebt, der ist gestiegen, enorm gestiegen. Und die Schlaflosigkeit der Gesellschaft ist auch gestiegen, also wenn man die bringt. Und wenn man mal in der Apotheke, da gibt es so alle vier Wochen so ein Blattchen bei uns, wo eine Krawatte gewährt werden. Und da ist Melatonin ganz oft bei. Und das ist so ein Punkt, ich denke, man kann die Menschen nur über die Gesundheit kriegen, dass sie da vernünftiger werden. Ja? Dass die Gesellschaft insgesamt erkennt, dass sie sich künstlich in den Schlaf bringen muss, ja? Durch zusätzlich künstliches Melatonin. Das wäre ein Thema, was man politisch deutlich machen müsste, oder auch die Mediziner. Bisher wird es aber vernachlässigt.
Die wissen das. Das ist wie in vielen Punkten. Die Wissenschaft warnt da schon seit, man weiß schon vor 30 Jahren, wie man Licht eigentlich vernünftig machen muss. Aber es hört keiner drauf.
Über die Gesundheit des Menschen, also das andere ist ja noch viel zu weit weg, ne? Tiere und Pflanzen. Aber wenn man selber das dann den Menschen vorführt, was hier passiert,
deswegen ist auch immer
das beste Mittel sein.
Immer, ist immer Thema bei meinen Veranstaltungen, also immer auch der Einfluss auf den Menschen. Aber was noch mehr zieht bei den Menschen, ist hier Kohle.
Ja.
Wenn es teuer ist, dann ist man eher bereit abzuschalten, als ich glaube, selbst Gesundheit zieht da nicht so sehr. Ich meine, wie viele Menschen rauchen, obwohl sie wissen, dass es ungesund ist. Also, ne, auch wenn es eine Sucht vielleicht ist, aber.
Ich habe noch eine Frage zum Tag-Nacht-Rhythmus und der Melatonin-Produktion. Was ich ja interessant fand, die Zugvögel, die zum Polarkreis fliegen, die fühlen sich durch das Licht in der Nordsee und überhaupt irritiert und kommen vom Weg ab. Aber wenn sie dann im Norden sind und brüten, die Sonne nicht mehr untergeht, 3 Monate.
Rund um die Uhr, ne?
Was ist denn dann? Ich meine, die können ja das nicht verdunkeln. Was machen die dann?
Die haben ja Orientierung tags an die Sonne und nachts an die Sterne und am Erdmagnetfeld. Ja, wenn halt keine Sterne da sind, dann nehmen sie halt die Sonne. Aber wenn sie halt nachts, wie sie auch gesagt hatten, Bewölkung hat, also man sieht Sterne nicht und hat auch keine Sonne, dann geht man halt auf Lichter, die man sieht. Also ich glaube, bei Tage, das wissen die ja oben, dass um die Jahreszeit da oben die Sonne rund um die Uhr scheint, dann orientieren sie sich an der Sonne.
Aber die Mitternachtssonne, wenn es die Sonne nicht untergeht, wenn es monatelang kalt bleibt, was machen die dann? Ich meine, produzieren die dann kein Melatonin mehr oder was passiert dann?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das kann sein, ähnlich wie es die Menschen machen. Die passen sich an die Bedarf. Also ich bin ja auch in Norwegen oft gewesen. Da ist so, wenn die Menschen rund um die Sonne oder Tageslicht haben, dann sind die aktiver als im Winter. Ja, dann wird viel am Haus gearbeitet, dann wird in die Natur gegangen. Da wird halt weniger geschlafen und mehr gearbeitet. Der Körper wird vielleicht überfordert, aber es ist halt nur den letzten Zeitraum. Ja, dafür im Winter, wenn es dann rund um die Uhr dunkel ist, dann sitzen sie so gemütlich vor dem Kamin, machen ihre Kerze an, lesen ihr Buch, schlafen viel und dann gleicht sich das wieder aus. Ich glaube, bei Vögeln oder bei Antennen ist es genauso. Die wissen, wenn die Brutzeit, die geht 4 Wochen oder 5, da ist sowieso Stress angesagt. Ja, ob die jetzt, da bin ich jetzt kein Biologe, ob die jetzt überhaupt gar nicht schlafen können, das kann ich mir nicht vorstellen.
Also noch kurz anfügen wollte hier, wenn man 100 Meter weitergeht, also ich habe vor ein paar Jahren immer mit meiner 12-13-jährigen Tochter sind wir abends immer dahin gegangen, im Winter vor allen Dingen.
Das dunkle Feld? Haben,
genau, weil es da ganz dunkel ist. Und das war so ein Spaß, weil wir haben die Satelliten durch die Klinge gezählt. Und zwar die nie fliegenden Satelliten, die sind kurz nach dem Sonnenuntergang, kann man die sehen, weil die reflektieren die untergehende Sonne. Und da haben die mal gezählt, das haben wir ganz oft gemacht und das war ein totaler Spaß. Stand man ganz im Dunkeln da, dann hörte man die Tiere schon im Schilf und die haben die Satelliten gezählt. Sternschnuppen gab es eigentlich nicht, aber überleben.
Ja, das sind eher ein Ärgernis, die Satelliten. Ja. Allerdings zumindest. Ja.
Sonja.
Ja, ich fand dieses eine Bild in dem Film auch so beeindruckend. Und da war vorne Wasser, das war glaube ich da an dem Mackenmeer oder aufs Spiekeroog oder so. Und da hinten waren die ganzen Windkrafträder. Ja, und mit diesen ganzen blöden roten Lichtern da oben. Also auch so, dass das, wenn ich sowas, ich meine, wenn ich die sehe, stört mich das sowieso immer, die zerstören die Landschaft für mich, anderes Thema, aber diese roten Lampen da oben.
Auch dafür gibt es schon Lösungen, die eigentlich schon umgesetzt sein sollten. Es geht ja um Flugverkehr, ne? Wenn Flugzeuge, dass sie gewarnt werden. Dass sie entweder die Transponder orten können, die ja das Flugzeug hat, das offiziell fliegende Flugzeug, oder halt so eine Art Mini-Radarsysteme. Und das große Windparks, weiß ich nicht wie viele Anlagen, müssten eigentlich schon seit 2 Jahren entweder so eins von diesen beiden Systemen haben, dass sie ja praktisch Lichter nur angehen, wenn die Steuerung merkt, da kommt ein Flugzeug auch in einen gewissen Sicherheitsbereich rein. Aber das wurde dann wieder um ein Jahr verschoben, mit Corona und Lieferschwierigkeiten und Personalmangel, da weiß ich nicht, da wurde es wieder ein Jahr verschoben. Ich glaube, jetzt eigentlich müsste es dieses Jahr zum Jahresende gewesen sein. Vielleicht wurde es wieder verschoben, weiß ich jetzt gar nicht. Ja, aber es wird in Zukunft kommen, dass die Windparks abhängig dunkler werden. Oder Lichter ausgehen zumindest. Außer wenn wirklich mal ein Flugzeug unterhalb von 3 Kilometer oder so vorbeifliegt. Also die Distanzen sind, weiß ich jetzt nicht, aber gibt es und wäre natürlich auch für die Akzeptanz in der Bevölkerung sinnvoll. Weil dieses tagsüber, also ich habe nichts gegen Windräder, das ist wichtig, aber dieses Geblinke nachts ist wirklich störend. Ja, natürlich. Es war ein rotes Licht zum Glück und manche haben ja auch weiße Lichter, aber rot geht ja meist noch am besten. Aber muss nicht sein, kann man alles besser machen. Kostet natürlich wieder Geld. Ne? Steigen die Strompreise.
Ich hätte noch einen Vorschlag, wo jeder was tun kann. Sie sagten vorhin, es gibt keine Beleuchtungspflicht.
Richtig.
Das ist nicht ganz zutreffend, weil es gibt zumindest hier die Pflicht, dass jeder seine Hausnummer beleuchtet. Das ist nicht so. Das ist nicht so. Ich denke, es gibt zu viele Leuchten, die auch nach oben Licht in Abgebung des Lichts, weil ich nicht mehr
Licht. Weiß meistens. Ja, das stimmt. Also manchmal, ich sage manchmal an Orte, wo nachts ganz stark gedimmt wird, wo man die Straßenleuchten kaum noch wahrnimmt. Und das Licht von diesen Hauseingangsleuchten reicht da teilweise als Beleuchtung. Also es gibt da auch, manchmal sind es da so eine weißen Kästen, ne, die außen an der Wand dranhängen. Da gibt es so ein Mittel, dass man halt links, rechts und oben drüber einfach ein Blech rumschrobt, was zumindest nicht so in alle Richtungen strahlt, auch nicht in die Häuser. Einfach eine schwächere Lampe reinleuchten, reinschrauben und vielleicht eine wärmere Lampe mit einer wärmeren Farbe. Oder es ist einfach nur, man sieht die 1 oder die 2 da stehen, aber man wird nicht geblendet oder es beleuchtet nicht die ganze Straße. Da kann jeder was machen, das stimmt.
Es hat aber ja eigentlich keine Konsequenz, wenn man diese beleuchtete Hausnummer nicht hat.
Also ja, die Feuerwehr füllt eine.
Ja, wir sollten auch mal so eine beleuchtete Hausnummer und ich war so dagegen, dass wir das dann nicht gemacht haben. Und die zwei Gründe sind eben Feuerwehr und Krankenwagen. Und dann denke ich immer, naja, wenn die Feuerwehr kommt, dann brennt es ja vielleicht auch schon. Dann sieht man das sowieso schon. Das müsste ja nicht mehr kommen. Und das andere, wenn man Krankenwagen, dann geht man, macht man halt das Licht an. Derjenige, der noch vielleicht gehfähig ist. Auf jeden Fall hat es keine Konsequenz, wenn man das nicht macht, aber trotzdem wird es einem natürlich sehr nahegelegt und ich denke, viele machen es dann auch deswegen, weil da natürlich eine gewisse Verpflichtung dahinter ist. Ist ja auch nicht ganz unsinnig, muss man ja auch sagen. Aber ja,
man kann es
auf jeden Fall stilvoll und schön und nicht als neue Lichtquelle machen. Ja, ich glaube, Martin, hattest du jetzt noch eine Frage? Oder
nee, aber ganz kurz, ja, heute sind ja alle Häuser geokodiert. Also wenn ich eine Straße sage, unten Hausnummer, dann hat sozusagen das Einsatzfahrzeug die Koordinaten.
Ja, eben.
Das Gesetz stammt noch aus den 80ern wahrscheinlich.
Genau. Also ich glaube auch, dass die Nummer selber nicht mehr sehr leitend und führend ist für diesen Einsatz. Ja, was mich am meisten überrascht hat, war eigentlich diese Aussage, dass diese Straßenlaternen 50 Mal heller als der Mond sind. So, also wenn man sich das mal so in dieser Größenordnung vorstellt, weil so ein Mond ist ja wirklich hell, ne? Wenn der da so seine Bahn zieht.
Hoher Vollmond im Winter, 0,25 Lux.
Ja,
und Durchschnittsstraßenlampe mit 10 Lux ist 40 Mal so hell.
40 Mal, 50 Mal so hell. Und daran merkt man natürlich, dass wir vielleicht einfach auch an den falschen Enden beleuchten. Ne? Das war ja vorhin auch schon mit den LED-Leuchten, dass man dann nicht halbiert, sondern eigentlich ein Zehntel nur bräuchte, damit es dann auch noch ein bisschen weniger wird. Ich glaube, da sind wir schon wieder in unserer Wahrnehmung, glaube ich, eben ziemlich übers Ziel hinausgeschossen. Ich frage
mich manchmal, wie es die Menschheit geschafft hat, früher ohne Licht so weit noch zu kommen eigentlich.
Das funktioniert nicht mehr.
Im Film war ja sozusagen nicht Fulda, wo auch sozusagen so eine lichtarme Stadt ist. Gibt es denn da begleitende Untersuchungen, ob das zum Beispiel irgendwie Auswirkungen auf die Kriminalität hat? Weil wirklich der Hauptfaktor scheint ja wirklich dieses subjektive Film zu sein. Die Leute sich sicher abdürfen, dass es hell ist. Also wenn die Straße dunkel ist, dann hat man immer gleich das schlechte Gefühl. Gibt es denn da in Fulda zum Beispiel dann nicht?
Also Fulda weiß ich jetzt noch nicht.
Naja, weil es ja eine große Stadt ist.
Also mal, ist es ja wirklich ein müsste man die Sabine Frank mal fragen, die ja da tätig ist. Aber es gibt diverse Studien auch aus anderen Ländern und auch in Deutschland, wo das genau nicht bestätigt wurde. In beide Richtungen. Es gab mal in England, in London, schon in den letzten 19 Jahren, glaube ich, ein Problemviertel, so wie Berlin-Neukölln, wo viel Kriminalität war. Und die haben extra helle Lampen angebaut, um das zu reduzieren. Nichts ist passiert. Weder in die eine noch in die andere Richtung. Und hier zum Beispiel Rheine in Nordrhein-Westfalen, 70.000 Einwohnerstadt in Deutschland, die machen seit Jahren zwischen 1 Uhr und 3.30 Uhr, glaube ich, die Straßenleuchten komplett aus. Außer an ganz großen Kreuzungen, wo Verkehrsknotenpunkte sind, da nicht. Und auch da weder erhöht noch verringerte Polizeieinsätze.
Welche Stadt?
Rheine.
Rheine.
Ja, und das spielt keine Rolle. Also, ich bin mal durch, ich sag mal so, es ist alles hell beleuchtet wie am Tage mit dem Auto, man fährt vielleicht automatisch schneller, weil man sieht ja alles gut. Ich kenne es andersrum, ich bin mal durch ein Dorf gefahren, wo ich noch ganz am Anfang im Sternpark, wo ich gar nicht wusste, dass da nachts abgeschaltet wird. Ich sehe das Ortsschild, kicke, dunkel, und ich gucke auf den Tacho und ich bin 25 gefahren. Weil erstmal, was ist denn hier los? Da sind überall Lichter an den Fenstern, hier ist ja ein Ort. Ja, und wenn es jetzt taghell beleuchtet ist, dann fährt man mit 60 durch. Was ist jetzt sicherer, ne? Für die Menschen, die da leben? Die 60 km/h oder die 25 km/h? Also es ist immer, man kann es legen, wie man es will.
Man sieht das Auto ja auch besser, wenn es drumherum dunkel ist.
Wenn überall weiße Lichter sind, kommt so ein Scheinwerfer vom Auto, das fällt gar nicht auf. Es ist dunkel oder dezent mit einer orangenen Beleuchtung, dann ist ein weißer Autoscheinwerfer, fällt viel mehr auf. Ja, also, ja, das sind halt viele Punkte, die man da reinpassen muss. Nur sagen, mehr Licht, mehr Sicherheit ist Quatsch.
Gut. Wenn wir keine Fragen mehr haben, dann nochmal herzlichen Dank.